Willkommen im Raum des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. In diesem Podcast tragen wir Argumente vor, von denen wir uns fragen, ist das überzeugend? Dazu betrachten wir einmal ein Zitat für sich, bevor wir es in den Kontext der Person stellen, die es formuliert hat. Mir gegenüber sitzt Flo, ich bin Ralf, wir studieren Medienwissenschaft und Soziologie und jetzt geht's los.
Hallo.
Hallo Flo, wir treffen uns zu unserer vorerst letzten Aufnahme. Wir haben das letzte Mal ja schon angekündigt, wir werden die Städte wechseln, wir werden nicht mehr in derselben Stadt sein, wir werden nicht mehr dieses Studio zur Verfügung haben.
Ja, das ist schon hart.
Ja, und wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen was Spezielles für unsere Abschlussfolge Staffel 1 machen. Mhm. Wie gesagt, die Zukunft ist offen. Ob es eine Staffel 2 gibt oder nicht. Wir werden gucken.
Richtig.
Vielleicht melden wir uns so in 5 Jahren zurück oder so.
Oh, das
wäre so wild.
Ja, aber dann sind hoffentlich alle auch immer noch so dabei und treu.
Ja, da ist der Hype dann groß, genau. Mhm. Für die 3 Leute, die uns bisher gehört haben oder so. Oder
ja,
so 10. Also wer hier so Folgen gehört hat, vor allem mehr als eine, mega großes Shoutout.
Ja, jetzt kann man ja kitschig sein. Ne?
Also. Jetzt, genau. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt mal so ein bisschen was anderes, beziehungsweise ich habe das ja eigentlich vorgeschlagen. Mhm. Und zwar soll es mal heute gehen, nicht um ein direkt einer Person zugeordnetes Zitat. Vielleicht kommen wir noch auf ein paar Zitate von Personen, die dazu passen. Sondern als ein, ja, wie soll ich sagen, so einen Leitsatz schon fast, wo ich zumindest so diagnostizieren würde, hier in der Medienwissenschaft vor allem, ist es so einer der großen Sätze, die so als gegeben auch irgendwie hingenommen werden oder angenommen werden. Ich weiß nicht, ob du dieser Diagnose zustimmen würdest.
Ich würde sagen, man kommt ihm so in Seminaren auf jeden Fall immer wieder so unter.
Aber auch so als Argument, also so als, das ist so. Mhm. Finde ich.
Hm? Ja.
Genau. Und zwar fragen wir uns heute mal, ist es denn wahr, dass Sprache Realität schafft? Mhm. Also Sprache schafft Realität, ist der Satz. Und Flo, was würdest du sagen? Wenn wir hier jetzt so sprechen, machen wir gerade, also sind wir Gott? Kreieren wir gerade Realität durch unser Sprechen?
Nein. Nein.
Top. Danke.
Ja,
wir hören uns dann vielleicht irgendwann wieder.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwie so eine Grenze zieht zwischen, also keine Ahnung, so eine Realität der materiellen Umstände, wo tatsächlich wir hier jetzt mit Technik verbunden sind und das irgendwie so angefertigt wurde und das anfassbar ist. Und so ein reales, das jetzt für uns irgendwie zugänglich ist, wo wir uns die Welt so denkbar machen.
Ja.
Und auf das eine haben die Worte, glaube ich, eher weniger einen Einfluss und auf das andere natürlich ganz massiv. Und da finden dann natürlich ganz aufregende Kopplungen statt.
Ja.
Ja. Aber ich finde, dass dieser Satz so halt ein Kurzschluss ist.
Okay, ja. Also ich kämpfe auch stark mit diesem Satz und ich gehe in den letzten Monaten oder was auch immer innerlich immer mehr auf Distanz zu diesem Satz und manchen Dingen, die auch oft so damit begründet werden, einfach so. Ich würde trotzdem bei beiden Sachen, die du gesagt hast, also was die physische Realität um uns herum betrifft und die wahrgenommene Realität, würde ich beides nochmal verkomplizieren wollen oder komplexer sehen wollen.
Sure.
Weil, also indirekt kann ich mit Sprache auch, nee, ich kann mit Sprache sogar direkt die physische Realität verändern.
Mhm.
Er gibt ein ganz tolles Buch, The Computer and the Brain, John von Neumann, 1956 oder sowas, keine Ahnung, schreibt so auf, was eigentlich der Unterschied zwischen Menschen und Computern. Und ein kleiner Fun Fact über Menschen: Man kann bei Menschen mit Software Hardware verändern. Also durch Gesprächstherapie und sowas zum Beispiel verändern sich wirklich einfach physisch dein Gehirn, die Neuronen und Verknüpfungen und so weiter. Also sofern wir, also das kannst du halt messen. Also können wir tatsächlich die physische Realität sprachlich verändern insofern. Was gleichzeitig dazu führt, dass natürlich die Wahrnehmung der Realität sich ändert. Weil das Denken dann anders passiert bei der Person. So. Und natürlich auch indirekt kannst du mit Sprache die Realität, also die physische Realität verändern, weil sozusagen der Befehl, der dem Baggerfahrer den Auftrag gibt, da jetzt ein Loch zu buddeln, wo dann so ein Haus reinkommt und so, das ist ja ein indirektes Ding sozusagen, dass so einen Prozess in Gang setzt, der so die physische Realität um dich herum ändert. Genau. Ich würde auch dann nochmal differenzieren wollen zwischen der, also auf der anderen Seite jetzt bei der wahrgenommenen Realität, glaube ich, muss man Gott, glaube ich, nochmal gleich mehrere Ebenen auseinanderhalten. Nämlich zum einen die, also in irgendwie einer Weise die Wissenschaft zugänglichen so Grundannahmen, die wir über die physische Realität überhaupt so treffen können oder die so am wahrscheinlichsten, am plausibelsten irgendwie wahr sind. Also das gerade auch so empirische Sachen, also sowas wie Schwerkraft oder so, ist jetzt sehr schwer wegzudiskutieren. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es ja sozusagen die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, also was die Gesellschaft annimmt, was die Wahrheit ist, ist dann für die Gesellschaft die Wahrheit. Also solange wir alle denken, die Erde ist flach, ist die Erde für uns flach, aber das ist entkoppelt von der Erde, weil die ist halt, wie sie ist, nämlich rund. Flat Earther. Und dann aber auch noch so die individuelle Wahrnehmung der Realität, die durch das Gesellschaftliche, durch das Physische irgendwie beeinflusst ist, aber auch noch durch sozusagen die individuelle Lebenserfahrung des Einzelnen. Also so die Werte, die dir gesellschaftlich vermittelt werden sollen, nimmst du vielleicht anders wahr als jemand anderes, ja, aber ihr steht dem gleichen Konsens gegenüber in diesem Sinne. So, und was macht das jetzt? Das macht jetzt, dass Sprache die ganze Zeit so unterwegs ist, so zwischen uns und irgendwie schon die Realität verändert oder schafft. Aber sagen wir es so, ich glaube, der Punkt an dem Ganzen, mit dem ich hadere, ist, dass dieses Sprache schafft Realität. Also zum einen haben wir schon festgestellt, es kann auch physische Realität irgendwie verändern. Sprache schafft, glaube ich, vor allem Wahrnehmung von Realität. Ja? Also wir versuchen irgendwie uns sprachlich irgendwie abzugleichen, unsere Wahrnehmung der Identität und nicht der Identität, der Realität und dann so zu einem Konsens zu kommen und so. Also das schafft es vor allem. Aber ich glaube, das, wo ich so an so die erste harte Grenze dieses Satzes stoße, ist, ich glaube, es ist nur in sehr geringem Maße kannst du beeinflussen, welche Realität du damit schaffst, wenn du einen Sprechakt vollziehst, weil der in einer gewissen Weise verstanden werden muss. Also, beziehungsweise weil der so verstanden werden muss, wie du ihn meinst, wenn du damit intentional etwas schaffen willst. Und wir wissen eigentlich, also das hatten wir es nicht auch schon in Folgen, wo wir so uns auf Rollenbart und den Tod des Autors beziehungsweise hier die Systemtheorie zitieren wir ja eigentlich die ganze Zeit sozusagen, wo Bedeutung entsteht beim Rezipienten, nicht bei der Person, die einen Sprechakt aussendet.
Ja.
Und ja, genau. Soweit erstmal. Ich glaube, dieser Spruch wird oft in Diskussionen quasi verwendet, um zu sagen, so, aber wir schaffen damit diese Realität, so als könnten wir das beeinflussen. Aber können wir es überhaupt?
Naja, also zum einen...
Entschuldigung, das war jetzt viel zu viel auf einmal. Ich hätte das so in Etappen machen müssen.
Nee, das, ich krieg das hin.
Okay.
Also zum einen, ja, natürlich findet Sprache in der Realität statt. Also,
oh ja, das auch noch, stimmt.
Genau.
Ja.
Und also ich sehe dann auch die Zusammenhänge, dass dann auch an dem Körper von der Person, die spricht oder die angesprochen wird, gewisse physiologische Prozesse passieren.
Mhm.
Also ich meine auch, dass Schall jetzt gerade eure Trommelfelle so wubbelig macht. Natürlich ja. Hat das reale Effekte.
Oder wenn du so zu schwitzen anfängst oder so wegen ja. irgendwas oder so Angst bekommst ja. und sowas, ja genau.
Ich glaube trotzdem, dass dieser Satz halt insofern, also ich habe ihn ja Kurzschluss genannt. Natürlich ist diese Grenze nicht so, es ist keine Mauer, die undurchdringlich ist,
ja.
aber diese Kausalität von einem wirklich, also Schaffen ist dann halt auch so ein großer Begriff, finde ich ein bisschen zu direkt.
Vielleicht eher verändern, weil man schafft ja nicht was Neues aus dem
genau,
Nichts, sondern
genau.
man rearrange das, was da ist.
Genau, wenn dann. Es ist halt, genau, es ist halt Teil von einer Umwelt und
die sich aber in so einem ständigen Wandlungsprozess befindet. Also eigentlich ist Sprache Teil von dem allgemeinen so abgehenden Wandlungsprozess.
Ja, genau, klar.
Ja.
Aber ich finde, also natürlich heißt es gleichzeitig nicht, dass Sprache also sehr wirkmächtig ist, andauernd. Also ich meine, ob das jetzt eben also tatsächlich solche Effekte hat in deinem Gehirn quasi, dass sich was umpolt, also wenn man da anfängt. Aber also natürlich hat das sehr physisch relevante Auswirkungen auch in anderen Bereichen. Also keine Ahnung, so ganz einfach ist doch der Richterspruch oder so. Also wo was quasi verkündet wird.
Hm.
Das wird dann auch verschriftlich und so festgehalten, sure. Aber es ist ja schon auch ein Sprechakt und es ist ein, also es findet in dieser Form statt und es wird ja auch nur deswegen, es läuft ja auch nur deswegen tatsächlich glatt, weil man das mit sprachlicher Infrastruktur irgendwie erstmal ausgemacht hat. Und insofern hat das dann sehr, sehr starke indirekte Konsequenzen
ja.
für die Umstände. Und ich meine, davon abgesehen sollte man ja auch nicht also jetzt abgesehen von so einem juristischen oder auch von so einer Staatsgewalt, auch die, weiß ich nicht, die Gebäude, die mit Sprache aufgebaut werden, abseits von dem, aber die trotzdem noch im Sozialen stattfinden. Also, der ganze soziale Bereich ist ja natürlich nur durch, oder nee, nicht nur, aber durch Sprache auch maßgeblich halt befestigt. Und also dann kann man sich ja, ich sag mal, alles, was dann sozial passiert, ist dann eben auch mit dieser Sprache gekoppelt. Und das ist also...
Ja.
Und deswegen verstehe ich natürlich, wieso man, wenn man in einem Streit ist, dass man dann sagt, Sprache schafft doch diese Realität, auch wenn das jetzt, und dann kann man es natürlich wieder zerpflücken, aber man, glaube ich, in diesem Kurzschluss möchte man halt darauf mal aufmerksam machen, dass ein gesprochenes Wort nicht einfach verpufft, sondern
ja.
dass es Teil von etwas Ganzen ist und Teil von oder Konsequenzen mit sich trägt und dadurch eben unsere Realität, also Teil von unserer Realität ist und eben auch sie insofern beeinflusst, dass man es eben nicht ignorieren sollte.
Klar, also
ist quasi eine Antwort eher darauf, dass man die Sprache vielleicht, also dass die Gefahr da ist, dass man ihr eben zu wenig zurechnet. Vielleicht ist es da.
Ich glaube eher, also jetzt nochmal so auch von der Medienwissenschaft ausgegangen, ich glaube oft, dass man ihr zu viel zurechnet, tatsächlich, an Wirkungen mhm. und dadurch auch manchmal an den falschen Stellen ansetzt, weil die andere die andere Unterscheidung, die mich an eine Grenze dieses Satzes bringt, sozusagen, ist die Unterscheidung, die wir ja in der Soziologie, vor allem so in der Systemtheorie, ganz stark haben von Semantik und Struktur. Und zwar Semantik als das, wie wir über die Dinge sprechen, und Struktur als das, wie die Dinge sind. Also sowohl die außergesellschaftlichen, aber auch die innergesellschaftlichen, wirklich so die Taten, die Prozesse, die dann so ablaufen, die nicht sprachlicher Art sind sozusagen. Und die Semantik als das, wie wir uns über diese Strukturen verständigen und wie wir die bewerten, wie wir die belegen, bla 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 und so, ne? So zumindest verstehe ich bei Luhmann und so weiter diese Differenz zwischen Semantik und Struktur. Kann man mich gerne korrigieren. So. Aber, also, die Frage ist doch, wo ist die Koppelung von den beiden? Wo treffen die aufeinander? Und du hast ja schon den Richterspruch genannt oder was sonst auch so oft als Beispiel herangeführt wird, so für Sprache schafft Realität, ist so, ihr seid jetzt Mann und Frau, ja, so das, ich verheirate euch, dieser Spruch, ja, dieses, so, strukturell ändert sich erstmal gar nichts. Also man kann sagen, so die Realität bleibt davon erstmal komplett unberührt. Es sind die gleichen Personen. Die fanden sich wahrscheinlich vorher schon ganz gut, zumindest in so einer Gesellschaft, wie wir heute leben. Oder wenn es um eine Zwangsheirat geht, ist wieder was anderes. Ja. Aber letztens sind es ja, werden da semantisch so Regeln aufgestellt, die ja nur so lange irgendwie Bestand haben, solange sie als irgendwie sinnvoll erachtet werden oder es als sinnvoll erachtet wird, sich daran zu halten. Und danach haben die wieder keine, also dann gilt vielleicht, also es gibt ja so EhepartnerInnen, die dann so seit Jahren getrennt leben und unterschiedliche Leben führen und so, aber irgendwie noch verheiratet sind, offiziell aus irgendwelchen Gründen und so weiter, ja, wo diese Semantik einfach quasi keine Bedeutung mehr hat.
Aha.
Außer so in so einer Aktenrealität oder was auch immer, ja. Aber wo die Bedeutungsschaffung oder die Realitätsschaffung sozusagen nur noch nach außen da ist, aber nicht mehr für die Leute, die da drin stecken. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also die Frage bei Sprache schafft Realität ist ja immer so ein bisschen für wen und also wie, also wo findet es eigentlich statt? Wo treffen Semantik und Struktur dann aufeinander?
Also ich verstehe natürlich, dass jetzt in der Medienwissenschaft, die an der sprachwissenschaftlichen Fakultät angesiedelt ist, tatsächlich. Ja.
Entschuldigung.
Tatsächlich das besonderen Augenmerk halt bekommt und ja, dass da eine Tendenz ist oder eine Gefahr, dem dann halt so außerhalb von einer Proportion, wie das jemand, der von woanders kommt oder von außen stehend, das eben wahrnehmen würde, eben dem zurechnen würde. Also, dass halt so eine Art von Aufhaltung von Welt, die eine Bevorzugung vornimmt.
Ja.
Und so, also ich glaube, das ist ein Problem, wo man dann auch irgendwie so ein Reality-Check irgendwie braucht,
ja, ja,
um zu verstehen, was es dann sonst für Umstände gibt, die jetzt eine Situation auch beschreiben können,
ja,
und in welchem Verhältnis die zueinander stehen müssten. Aber trotzdem, dass Sprache als bedeutungsschaffend und bedeutungsstrukturierend, also natürlich sehr grundlegend ist, dass es natürlich Fälle gibt, wo es Paradoxien gibt oder wo auch Sprache irgendwie zu einer leeren Hülle wird und man
ja
auf andere Faktoren schauen muss, wo das auch sehr wichtig ist und wo man auch dann sagen könnte, jetzt an dem Punkt hilft es, also ist es vielleicht auch gar nicht wichtig, sich jetzt mit dieser Sprache zu befassen.
Ja.
Ich glaube schon, dass es auch viel, das ist jetzt eine These, die habe ich jetzt noch nicht so, aber viel Form von Propaganda ja auch so ein Überforderungs- und so eine Funktion von Platzeinnahme hat, wo man, also wo es natürlich auch, glaube ich, ein Maß gibt, wo eine Auseinandersetzung damit produktiv sein kann, aber wo auch irgendwann, glaube ich, man verstehen muss, dass eine Bindung an kognitiven Ressourcen hier stattfindet, wenn ich mir jetzt die ganze Zeit irgendwie dumme Nazi-Propaganda, die sich voneinander vielleicht dann gar nicht so sehr unterscheidet,
ja,
aufhalte, dass es quasi einen abhält von wichtigeren Dingen.
Mhm.
Das heißt ja aber trotzdem nicht, dass Sprache als bedeutungsstrukturierendes Element, also natürlich sehr wichtig ist und sehr viel oder ein sehr präsenter Teil der Realitätsgestaltung ist. So, darüber ich, und dem anschließend will ich auch noch bemerken, dass man Sprache auch über das gesprochene Wort hinaus Geltung geben kann oder dass man das auch weitergreifen kann und dass ja auch in der Medienwissenschaft natürlich die ganze Zeit gemacht wird. Und man dann eben auch Strukturierung von Bedeutung oder irgendwie, so Gestaltung von Denken irgendwie auch in anderen Arten irgendwie das stattfinden kann. Also ich denke jetzt an bildhaftes Denken oder auch Denken auf emotionaler Basis. Wir haben da ja darüber auch schon öfters mal geredet. Und dass da auch eine Perspektive auf welche Sprache wird hier gesprochen oder welche, dann ist man halt irgendwie bei Zeichensystemen allgemein.
Ja.
Und vielleicht meint man das aber trotzdem auch manchmal, wenn man sagt, Sprache schafft Realität, dass man sagt, die Sprache von Verkehrsschildern. Also obwohl das so kleine Personen sind, die da so laufen oder nicht laufen oder nicht rauchen oder keine Ahnung. Und deshalb, glaube ich, ist es halt eben so potenziell sehr weit ausdehnbar und deswegen auch potenziell sehr wirkmächtig.
Ja. Ich meine, also ich würde argumentieren, ein Verkehrsschild ist ja quasi nur eine nicht sprachliche, sondern so anders zeichenhafte Form gegossene Regel. So, du weißt halt, wer hat jetzt Vorfahrt und wer nicht. Und also ich glaube, dass Regeln so ein Punkt sind, wo Sprache und Realität sehr stark aufeinandertreffen oder sehr nah aneinander rankommen oder so im systemtheoretischen Sprech sozusagen, wo Semantik und Struktur sehr stark gekoppelt sind, weil die Regel immer in der Form der Sprache irgendwie auftritt oder in der Form des Zeichens, ja, aber solange sich alle an den Sinn davon halten, wird sie zur Struktur. Genau. Zu dem anderen Punkt mit der Propaganda. Ich finde das sehr spannend, weil da sehen wir ja quasi gleichzeitig ein Wirken von so Sprache, die Realität schafft. Also ich meine jetzt Propaganda auch im weitesten Sinne. Also ich würde da auch so Werbung und sowas mit reinziehen. Ja? So wie, es gibt eine Million Studien dazu, so Werbung funktioniert irgendwie. Also so zumindest manche Werbung funktioniert. Yeah, ja? Also wir verkaufen etwas so, genau. Aber warum? Also das ist ja auch eine Frage, die das so umtreibt. Warum funktioniert manche Werbung? Weil sie halt irgendwie, weiß nicht, dann kommen immer so Erklärungen, weil es so einen Zeitgeist anspricht oder was auch immer. Ja? Aber vielleicht kann man das noch, also ich glaube, damit eine Semantik das Potenzial hat, die Struktur zu verändern oder damit quasi Sprache das Potenzial hat, Realität zu schaffen, muss sie anschlussfähig sein für das, was auch sonst in der Realität, also was als Konsens über die Realität vorherrscht oder was zumindest in der Realität beobachtbar ist sozusagen. also je weiter man davon weggeht, je abstrakter man wird und je schwieriger das Konzept, das du so rüberbringen willst, vorzustellen ist, desto schwieriger wird es, glaube ich, mit Sprache Realität zu schaffen oder halt sozusagen so auch Denken zu verändern durch Sprache. Also ich denke mir, also das ist für mich zumindest manchmal so ein Problem, das so Gendersprache hat, ja. Ich glaube, es fällt einfach durch die kulturelle Prägung, die man hat und durch, ich sag mal, die biologische Gestaltung, die man so bei den meisten Leuten wahrnimmt, fällt es einfach, glaube ich, relativ schwer, so das Non-Binäre zu denken. Weil sehr leicht auf so körperliche Merkmale so verwiesen werden kann. Ich glaube, das ist auch, warum zum Beispiel Rassismus es sehr leicht hat, sich zu halten. Weil du verweist auf irgendwas, was in der Realität da ist, zum Beispiel irgendwie eine leicht abweichende Hautfarbe oder so, ja, von der Mehrheitsgesellschaft. Und dann, das haben wir ja bei Jacques Ellul gelernt mit der Propaganda, ja, du nimmst etwas, was tatsächlich irgendwie vorhanden ist. Propaganda braucht immer etwas, worauf sie sich draufsetzen kann. Und belegst es dann mit irgendwie Wertungen und was auch immer. Aber das heißt, es braucht immer ein gewisses Orientieren der Sprache an der Realität, damit sie die Wahrnehmung davon wieder, also damit sie die Wahrnehmung davon effektiv verändern kann.
Ja.
Oder zumindest an die wahrgenommene Realität. Vielleicht gar nicht mal an die Realität selbst.
Ja, ich... Ja klar, also ich natürlich, es ist wahnsinnig schwer, ohne die richtigen Begriffe, also die, ich sage jetzt richtigen Begriffe, ohne Begriffe überhaupt, die für einen Umstand, also ob das jetzt eine, also ob das jetzt ein Geschlecht ist, ob das ein, ob das jetzt eine, also eine rassistische Wertung ist, also ja. Oder ob das, keine Ahnung, ein also naturwissenschaftliches oder ein Partikel, keine Ahnung, ein neues Element ist. Also ohne einen Begriff ist es natürlich wahnsinnig schwer, das überhaupt wahrzunehmen oder zu begreifen, also geschweige denn zu begreifen. Das ist ja so, keine Ahnung, vielleicht kann man das als, man versucht vorzustoßen mit Sprache, um also Welt sich eigen zu machen. Und das ist natürlich kein neutraler Prozess, sondern einer, der eben anfällig ist für also für ideologische Vereinnahmung.
Ja, das sind wir ja alle ständig, die ganze Zeit.
Also diese Eroberung der Realität durch Sprache ist dann, also natürlich ist es halt was zentral, also menschliches, würde ich schon wirklich, also so weit würde ich schon gehen, ne? Aber deswegen verstehe ich dann diese Engführung von Sprache und Realität, weil es für uns einfach wahnsinnig schwer ist, das anders zu machen. Ich meine, wir wissen jetzt, dass es auch andere Wege geht, oder Realität zu beschreiben. Man kann ja auch Dinge messen, manche Dinge, so, also keine Ahnung, Geschwindigkeiten kann man messen. Da muss man, da gibt es einen anderen Weg, als das irgendwie in Worte zu fassen und manchmal auch, also praktischer. Aber trotzdem hält die Sprache dann immer noch in vielen Bereichen so einen eigenen Status und auch eine andere, also eine vielleicht sogar auch direktere Verbindung zu unserem Denken und dadurch dann zu der Art, wie wir die Realität wahrnehmen, dass es halt einfach diesen Sonderstatus hat. Also, und so davon ausgehend verstehe ich dann, dass dann viele Kämpfe um Sprache gefochten werden.
Voll. Oh, das ist toll, was du sagst. Weil eigentlich machst du ja das Wittgenstein-Argument, ne? Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. In einer gewissen Weise.
So,
ja. Und Wittgenstein hat übrigens auch gesagt, Worte sind Taten. Also ich glaube, der ist da auch so ein bisschen auf dem Sprache schafft Realität Hype-Train unterwegs. So, und es gibt ja wirklich gute Argumente dafür, dass es so ist. Und zwar zum Beispiel so Fantasy-Literatur. So, also wenn du heutzutage so moderne Fantasy-Literatur liest, dann baut die auf dem Wissen, das du aus früherer Fantasy-Literatur mitbringst. So, niemand muss dir heute mehr erklären, was ein Ork ist. Oder sowas, ja. Oder so, ja. Keine Ahnung, so auf wie vielen bekannten Motiven so Harry Potter zum Beispiel aufbaut. Und dann jetzt kennen so alle Harry Potter und dann kann man da drauf wieder aufbauen. So ein Ding, ja. Und trotzdem sind da ganz viele Elemente drin, die es in der Realität so nicht gibt, die einfach nur so semantisch erfunden wurden und dann über irgendwie Leute so toll fanden, dass man sich halt dran erinnert und dann kann man damit so weiterspielen. Und das ist. Aber wir befinden uns dabei komplett immer nur im Bereich der Sprache und der Semantik sozusagen, ja. Die Frage ist aber, und das ist auch immer so ein bisschen vielleicht so die Einflugschneise bei Wittgenstein oder so, keine Ahnung, ja. Also ein Nonsensbegriff, den ich einfach nur so sage, den ich einfach nur so irgendwie daher definiere, erweitert der wirklich meine Welt? Also es gibt ja einen Grund, warum wir bei abstrakten Diskussionen gerne Beispiele heranziehen. Weil wir so kleine Traces Realität brauchen, an denen wir uns festhalten können. So ein Bild, damit man sich das vorstellen kann sozusagen. Deswegen so, keine Ahnung, ich möchte keinen Menschen so ihr Nicht-Binär-Sein absprechen. Ich meine nur, es ist halt einfach schwer zu greifen als Konzept, wenn man in der Welt aufwächst, in der wir so aufgewachsen sind zum Beispiel. Ja? Es ist, weil der soziale Konsens sozusagen woanders ist.
Ja, ich glaube.
Und also weil das Bild auch manchmal fehlt, glaube ich. Oder man das... Die Person dann sieht und dann zu schnell doch wieder in die bekannten Muster einordnet oder wie auch immer, ja.
Genau, ich glaube, das ist ja der Punkt, wo dann ein Struggle mit der Sprache passiert, der halt jetzt, also weil das ja, glaube ich, etwas ist, was außerhalb von Sprache Ausdruck erfährt und auch Wahrnehmbarkeit erfährt, durch soziale Codes, also wie zieht man sich an, um vielleicht darauf Hinweise zu geben, aber inwiefern ist es aber gleichzeitig auch keine Ahnung, hundertprozentig nachweisbar, also man kann jetzt nicht sagen, die Person hat jetzt diese Hose an und deswegen weiß ich jetzt deren Geschlecht oder deswegen kann ich jetzt was weiß ich, über diese Person sagen. Es ist aber ein Zeichen, das verwendet werden kann. Und Sprache hat, glaube ich, aufgrund seines Zugangs zu strukturierten Denken auch Probleme in Uneindeutigkeiten oder in auch, also in, ja doch, Uneindeutigkeiten und in ein in, in einem Unvermögen, gewisse Dinge auszudrücken.
Ja.
Also mir fehlen die Worte, um was zu beschreiben.
Ja.
Und dann gibt es vielleicht einen Begriff, aber es gibt nicht für immer alles einen Begriff. Und man immer, wenn man spricht, weiß man auch, in der Situation ist da noch was dabei.
Ja.
Das ist weil wir eben anders als bei anderen Zeichen hier so strukturiert direkt irgendwie den Zugang zu uns, zu unserem Denken haben, erwarten wir, glaube ich, mehr. Und wir kommen ja auch sehr weit damit, aber vielleicht ist es deswegen auch schwer, die Grenzen anzuerkennen von was Sprache beschreiben kann und dann ich glaube schon auch, dass man dann dieses Argument irgendwie umdrehen kann und eine Kausalität, also über Kausalität auch sprechen kann. Also diese, dass die Schwierigkeit, etwas zu beschreiben, aber auch die Schwierigkeit, diese Beschreibung anzuwenden.
Genau. Das ist ja, also ich habe ja mal mich sehr viel mit den Gebrüdern Grimm auseinandergesetzt und auch so ganz viel so Briefe zwischen den beiden gelesen und so. Das ist super spannend eigentlich. Und Jakob Grimm, wenn über sein Wörterbuchprojekt redet, ich habe das immer so interpretiert, dass ich glaube, Jakob Grimm wollte einmal alle Wörter definieren, damit man sich danach versteht. Weil er so festgestellt hat, ach ja, wenn die da in dem Grafentum dieses Wort sagen, dann meinen die was anderes, als wenn die das sagen und wir liegen, also ne, dann hat er so sein Wörterbuch gemacht und hat die, so diese Bedeutung gesammelt und dann so das, was sich so durchgesetzt hat als Bedeutung, da dann so mit reingeschrieben und so ein bisschen Abweichung und so. Er wollte einmal sozusagen alle auf das gleiche sprachliche Level sozusagen zusammenführen, was ja völlig irre ist. Das kann ja nicht funktionieren, weil es sich ja die ganze Zeit weiterentwickelt. Also ich unterstelle mir jetzt eigentlich auch nicht, dass er so naiv ist, sozusagen zu glauben, dass es ist, aber so irgend so eine Ambition steckt da drin in diesem Projekt, ja. Und das ist halt genau, also das ist ja genau der Punkt. Also wenn du sagst, sprachliche Codes, da sind wir ja schon fast wieder systemtheoretisch eigentlich, ja. Also wir haben diese Sachen, die so anerkannt sind in einer gewissen Gruppe von Menschen als, okay, wenn das die, also dieses Zeichen wird so und so verstanden. Es ist so relativ eindeutig belegt, eindeutig genug, damit alle so ungefähr das verstehen. Ich musste gerade daran denken, ich habe neulich irgendwann mal irgendwas gesehen von so eine Aufstellung von so lauter so Sachen, die so irgendwie so queer-coded sind sozusagen, also so die quasi in der queeren Community kommunizieren sollen, dass jemand zugehörig ist oder was auch immer, ja. Und habe mich gewundert, weil ich ohne zu wissen auch schon solche Sachen kommuniziert habe. Aber natürlich habe ich die nicht, also irgendwie beim Rezipienten habe ich die vielleicht kommuniziert, aber irgendwie habe ich die auch nicht kommuniziert, weil ich die gar nicht kannte sozusagen, ja. Also wir haben ja, da haben wir ja dieses Bedeutungssphären auch einfach, die dann, ja, die da so auseinanderdriften mit der Sprache. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin wollte damit. Was war das Letzte, was du gesagt hattest? Sorry.
Ich denke, ich weiß nicht, die besondere Position von der Sprache.
Ja. Ja, genau, weil es am Ende halt wieder alles nur semantische Prozesse sind, ja, auf die wir dann zurückgreifen, weil wir die irgendwelche Dinge, die in der Realität da sind, irgendeine Hose oder was auch immer, ja, dann mit einer bestimmten Bedeutung aufladen. Aber es ist ja, wir brauchen irgendwie so dieses Ding, an dem wir uns festhalten können und dann können wir da draufschmeißen, was auch immer eigentlich irgendwie an Bedeutung. Ist schon verrückt.
Ja, also ich verstehe diesen Satz.
Sprache schafft Realität.
Genau. Ja. Also ich verstehe das und ich verstehe halt auch, oder ich glaube, den Konflikt, den dann Sprache mitbringt, dahinter irgendwie auch, also keine Ahnung, gut genug begreifen zu können, um dass es für mich plausibel wirkt, wieso dieser Satz fällt.
Ja.
Und was damit gemeint ist und wieso. Und ich glaube, dass es halt auch in vielen Fällen auf diese Sonderheit von Sprache jetzt in den Kontexten, wo das halt benutzt, also wo dieser Satz fällt, dass es den Job quasi hinkriegt, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Natürlich könnte man dann oder sollte man dann vielleicht auch in vielen Fällen, in vielen Diskussionen, wenn das schon auf den Lippen liegt, quasi dann nochmal überlegen, ob es ob man das irgendwie nochmal präziser formulieren kann, aber das ist ja häufig ja, so.
Präzise Formulierung liegt doch auch im Auge oder im Ohr des Zuhörenden.
Ja, aber ich würde ja schon sagen, das ist immer noch ein Kurzschluss. Also dieses Sprache schafft Realität. Also das sind zu viele, zu allgemeine und zu eng kausal verkettete Elemente drin.
Das, ja, ja.
Und genau, deswegen reden wir ja gerade darüber.
Genau.
Genau, deswegen.
Nein, ich habe dir ja zugestimmt. Also genau, sozusagen, genau. Du kannst zwar versuchen, etwas nochmal konkreter zu formulieren, aber ob das bei deinem Gegenüber als konkreter formuliert ankommt, ist halt so eine, also es musst du halt ausprobieren.
Klar.
Das ist halt,
ja, gut, ne?
Ja.
Also, natürlich, das ist ja, ich weiß schon, das ist ja vorher auch schon gemeint, aber das ist ja ein Problem, dass man von vornherein immer mit einpreisen muss, dass man sich halt Mühe gibt,
ja,
das rauszuschicken und dann schaut man mal, was damit passiert, aber man hat auch keine gute Alternative damit.
Genau, und das ist, pass auf, ich glaube, jetzt sind wir genau an dem Kernding, was mich so umtreibt mit Sprache schafft Realität, weil wenn ich diesen Spruch analytisch verstehe, dann bin ich bei dir, das ist alles ein bisschen zu eng verkoppelt und zu, es ist, naja, es sind drei Worte, ne? Es ist ein bisschen sehr verkürzt dargestellt, aber so im Grunde genommen als Zustandsbeschreibung finde ich Fälle, wo das so ist, so auf allen Ebenen, die wir vorhin so aufgemacht haben. Sprache schafft Realität als, ich sag mal, im weitesten Sinne politisches Programm. Also wenn jemand sagt, sprich so und dann wird es so, glaube ich, es abzulehnen. Weil ich glaube, da ist der Fokus auf die Sprache. Also wenn sozusagen als Ziel gesetzt, so man will irgendwie eine gut funktionierende Gesellschaft haben, wo sich nicht alle die Köpfe einschlagen und so weiter und so fort, ja, glaube ich, wäre es sinnvoller, den Fokus auf den Sinn und nicht auf die Sprache zu legen, sondern dass man eher sagt so, frag dreimal nach, was das bedeutet, bis du so das Gefühl hast, du hast verstanden, was dein Gegenüber eigentlich will. Aber die Sprache ist nur ein Hilfsmittel. Sie ist halt so das Beste, was wir haben, aber sie ist auch nicht gut. Oder nicht gut genug. Um Realität wirklich zu kommunizieren, sozusagen. Und da immer dieser Fokus auf die Sprache selbst, sozusagen, weil sie halt auch so omnipräsent ist. Ich meine, das ganze Internet ist quasi einfach Sprache, ja. Oder alles Mediale. Ich verstehe auch, dass das ein großer Spruch in der Medienwissenschaft ist, weil alles Mediale ist irgendwie einfach so Sprache. Und dann fragt man sich, welcher Sinn wird da transportiert? Und dann, weiß ich nicht, muss man wieder irgendwie aufgeben, weil dann doch jeder wieder was anderes drin sieht und so weiter und so fort. Aber ja.
Ja.
Ich glaube, weil mir es jetzt schon oft begegnet ist, dass Leute dann so einen Aufruf machen, so sagen, so Sprache schafft Realität, deswegen müssen wir jetzt so sprechen oder dürfen wir nicht so sprechen und so weiter. Und dann frage ich mich, ob das der richtige Ansatzpunkt ist. Weil es am Ende muss es doch um den kommunizierten Sinn gehen, um den Inhalt, den die Sprache transportieren soll und nicht um die Kosmetik außenrum.
Ja, also, ja klar, also eine Selbstbeschäftigung mit Sprache kann von anderen Aspekten von demselben Problem ablenken. Ist klar, also, ne?
Ja.
Das bedeutet nicht, dass, also, ich weiß nicht, dass keine Ahnung, Kämpfe um Sprache prinzipiell von vornherein quasi ausgeschlossen werden sollten, weil das ist ja häufig nicht so, dass man irgendwie jetzt, also keine Ahnung, welche Ressourcen benutzt man da überhaupt dafür? Also ist das jetzt, also welche Alternativen von Diskurs hat man? Also es ist jetzt, sollte sich jetzt eine politische Partei zuerst mal darum kümmern, dass so Leute nicht hungern und um solche Bedürfnisse zu decken, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber wie geht es, also worum geht es in verschiedenen, keine Ahnung, Internetkultursphären auf Twitter. Da finde ich manchmal gibt es dann auch, ich meine, das ist ja dieses ganze Whataboutism, dass man nicht in, zu jedem Zeitpunkt das Argument, ja, das gibt's auch noch, gelten lässt, sondern sich manchmal auch darauf einigt, dass es, dass ein Gegenstand, auch wenn er nicht der wichtigste ist, und das ist ja eben auch, also häufig ist es ja auch ein Problem, da dann eine genaue Hierarchisierung vorzunehmen, dass man sich dann auch damit wirklich befasst. Was mich zu einem, glaube ich, ganz interessanten Punkt führt, nämlich was, dass natürlich dieser Podcast auch eine Selbstbeschäftigung mit Sprache ist. Also vor
das
allem.
Hier. Ja, ja, klar.
Und das
ja, wir also, nehmen Zitate.
Genau.
Das ist Sprache, ja.
Und das, also man natürlich dann Gefahr laufen könnte, mit so einer Argumentation zu sagen, wieso organisieren wir uns gerade nicht politisch oder nutzen diese dieses Publikum von 10 Leuten, mal schauen, wie viele currently das hören, um sie zu politisieren für das wichtigste Issue versus so ein kompromissloses Ausrichten auf den Zweck ist, also keine Ahnung, ist problematisch insofern, also nicht nur, was ist der Zweck, wo, was geht verloren, wenn man also so eine, eine Ausrichtung auf was Einziges hat und wo nimmt man eben so eine, ich weiß nicht, so eine moralische Bestimmung dafür her und inwiefern ist so ein, also inwiefern begründet man dann so ein quasi so eine Auseinandersetzung mit einem Ding quasi, mit diesem Ding, das Sprache ist, das eben so komisch verkoppelt mit der Realität ist.
Gut, ich habe da, ich glaube, ich habe darauf eine Antwort. Nämlich, Gott, jetzt wird es so technisch gleich, aber deswegen meinte ich der politische Aufruf. Zu, also Sprache schafft Realität als politischer Aufruf. Also politisch heißt ja quasi auf Macht ausgerichtetes soziales Handeln, also wirklich so in dem Sinne verstanden, wie man es im Soziologiestudium lernt sozusagen, ja, also so auf andere gerichtetes Handeln, das deine Interessen gegenüber anderen Interessen durchsetzen soll, sozusagen. Das meine ich mit politisch. Was wir hier machen, ich sehe uns nicht als politischen Podcast und ich würde auch sagen, aus der Sicht des Individuums über Sprache quasi Diskurs zu führen. Und wir haben ja schon gesagt, also Sprache schafft ja auch Realität. Und in einer gewissen Weise bin ich auch großer Fan von Wittgensteins Satz, ja, weil je mehr Begriffe ich habe, desto mehr sehe ich auf einmal von der Welt. Desto mehr Konzepte habe ich, das wahrzunehmen und anzulegen und keine Ahnung, desto, blöd gesagt, desto dreidimensionaler wird die Welt, ja, oder wie viele auch immer, ja. So, das ist halt aus meiner so, ich erschließe mir mehr Weltperspektive heraus und wir nehmen das jetzt halt auf, weil vielleicht finden unsere Gedanken andere Leute interessant und können sich dadurch auch irgendwie mehr Welt erschließen durch das, was wir hier so von uns geben. Oder sich zumindest an unserem Struggle erfreuen. Aber im Politischen, also im Sinne der Interessensdurchsetzung, irgendwie ist man ja auf die Sprache total angewiesen, weil man muss sich ja hinter irgendwas, also man muss sich ja austauschen und zusammenfinden und so weiter. Aber da würde ich sagen, finde ich es redlicher, die Sprache an der Realität zu orientieren und nicht zu versuchen, die Realität durch Sprache zu beugen.
Ja, ja, natürlich, das ist ja
so rum meine ich
so das. Eine sehr weit verbreitete und vernünftige und Forderung, dass politische Sprechen, also ob das jetzt Mobilisierungsparolen ist oder ob das auch Beschreibung von politischen politisch relevanten Verhältnissen ist. Also wie spricht jetzt die politische Soziologie über Klassenverhältnisse? Dass es etwas ist, was kein Fetisch für diesen Prozess irgendwie entwickelt, dass man da jetzt irgendwie das alles sehr, sehr hübsch irgendwie Ansichten benennt und irgendwie so eine Eigensprache findet, die dann nachher keiner versteht, sondern inwiefern ist das etwas, was also einen politischen Zweck quasi dienen sollte.
Genau, und ich will das zuspitzen in einem Argument und ich will mich da auf einen Fall beziehen, der mich wirklich so umgetrieben hat dabei. Ich glaube, wir haben da schon mal so privat ein bisschen drüber gesprochen. Nochmal, also Semantik und Struktur, ja. Also Sprache ist ja sozusagen die Semantik, das, wie wir uns so verständigen. Sprache ist nochmal was anderes, aber also ne? Aber wir können die so ein bisschen parallel laufen lassen, gerade diese Begriffe. Auch wenn sie nicht dasselbe sind. Mhm. So. Wir haben ja schon öfter hier diesen Podcast, die 29er, zu Rate gezogen. Und ich glaube, es war in der letzten Folge jetzt, Dezember 2023, haben sie über einen Fall geredet auf Twitch, wo ein Twitch-Streamer über eine andere Twitch-Streamerin, wo sich zwischen denen ist irgendwie so ein Streit entbrannt. Ich glaube, sie hat gefordert, nicht Hogwarts Legacy zu spielen, weil Joanne K. Rowling transphobe Aussagen getroffen hat. So. Und dann hat er angefangen, sich über sie lustig zu machen mit sehr frauenfeindlichen Kommentaren. Und dann hat sie darauf geantwortet und so weiter und so fort. Und dann hat sich das immer so weiter hochgeschaukelt und der Typ sagt, also unverteidigbare Sachen und das ist auch nicht mein Anliegen so. Ne? Das ist einfach scheiße und das wissen wir und das können wir als so hinnehmen. Ja, so. Und dann sagt er in irgendeinem seiner Videos, sagt er quasi relativ offen, dass er das Ganze macht, weil wenn er solche Streitvideos macht, die werden einfach viel mehr geklickt und dann verdient er mehr Geld. Und dann frage ich mich, du kannst das Ganze auf der Ebene der Sprache analysieren, ja, und dir angucken, oh, der sagt dieses und jenes und Dings und darüber Rückschlüsse auf diesen Typen ziehen. Du kannst es aber auch auf der Ebene der Struktur einfach mal weggehen von der Semantik zur Struktur hingehen und fragen so, jetzt ganz zugespitzt und ich will seine persönliche Verantwortung ihm nicht absprechen, ja, aber zugespitzt für das Argument, ja, kann man sich ja auch fragen, ist es er, der diese Aussagen produziert oder ist es die Struktur, die diese Aussagen produziert, weil sie sein Handeln belohnt? Ich finde es toll, also selbst wenn man es hinterher so entscheiden würde, finde ich, die individuelle Verantwortung ist trotzdem da, ja, also ich glaube, wir sind klar. Aber genau, also da schafft ja noch etwas anderes auch diese Realität und da bringt auch dann eine Struktur und eine Realität eine Sprache hervor, wo wir sagen würden, das ist halt, also der hat natürlich auch so seine Fans, wir würden wahrscheinlich sagen, das ist sehr verwerfliche Sprache, so, genau. Und das ist halt deswegen, also ich glaube, das ist so ein Punkt auch wieder gewesen, wo dieser Struggle in mir wieder hochgekommen ist mit diesem Satz, weil der Satz das irgendwie so von einer Seite vor allem denkt. Von der Sprache auf die Realität, aber es bedingt sich so gegenseitig. Man muss das mehr als Beziehung denken.
Klar, klar. Es ist ja natürlich, also Sprache ist halt Teil der Realität und als solche halt.
Ja, ja, genau, auch von ihr mitgeformt. Ja,
genau,
ja.
Genau. Also, genau, das ist halt für ein spezifisches Argument bedient man sich so einem Kurzschluss und Teil davon ist dann diese Aufspaltung oder Distanzierung von Sprache und Realität, um zu schauen, wie das eine auf das andere einwirkt. Aber natürlich ist dadurch auch so ein Ursprung von beiden ineinander so verschwiegen.
Ja.
Ich finde, ja klar, ich finde es interessant, wenn wir auf diese Sprachfragmente schauen.
Ja.
Dass wir ja also von dieser Frage nach dem Ursprung und nach den Einflussfaktoren, ja, zuerst da rangehen und das irgendwie aus dieser Sprache selbst abzuleiten versuchen.
Ja.
Was ja jetzt ein Herangehen ist, was jetzt bei dem, was wir gerade diskutiert haben, keinen Anschluss findet. Also das ist ja was, was sich bewusst davon irgendwie abtrennt. Also es ist ja eine,
ja,
das ist es ja auch, eine bewusste Depolitisierung von eines Zitates, um es dann im Anschluss neu aufzuladen. Irgendwie der Versuch, die Einflussfaktoren zu reduzieren, schätze ich mal. Also ich meine, um es tatsächlich dann am neutralsten abzuleiten, das ist ja dann so ein hermeneutischer Ansatz, würde man sich ja eine Gruppe von Forschenden suchen, die am besten auch nicht alle gleich aussehen und gleich so einen gleichen Lebenslauf hatten, sondern am besten so eine Gruppe, die irgendwie so verschiedene Perspektiven mitbringt und dann so Wort für Wort das durchgehen. Das wäre ja so eine, das wäre ja so ein bisschen die Idee, die wir kind of hier mitbringen, auf die Spitze getrieben, dieses hermeneutische Erschließen. Und das ist halt quasi das plus uns beide, die halt schauen, was wir tatsächlich mit reinbringen in diesen Topf.
Ja, ich meine, was wir ja machen, ist wenn man so auf dieser selbstreferenziellen Ebene kurz bleibt, dass wir, wenn wir sagen, wir entkoppeln das Zitat erstmal von der Person, die es gesagt hat, dann ist es ja zumindest für die Person vor allem, die wirklich nicht weiß, woher es ist. Entschuldigung. Dann ist es ja eigentlich die Frage, die im Raum steht, wie könnte es gemeint sein? Also, nein, wie verstehen wir es? Und wenn wir dann die Person mit reinholen und den Kontext, dann kommt ja eigentlich die Frage in den Vordergrund, wie könnte es gemeint sein, gewesen sein? Ja? Und ja, eigentlich muss ich sagen, bin ich damit ganz happy mit dem Aufbau dieses Podcasts. weil ich glaube, beide Sachen sind gleichermaßen relevant für das, wie Sprache dann wirkt. Mhm. Und wie Sprache, also nicht nur wie Sprache Realität schafft, sondern auch wie Sprache von der Realität geschaffen wird, sozusagen. Holy shit.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du noch was Großes zu sagen dazu? Ich meine, es ist ein Riesenthema, wahrscheinlich könnten wir jetzt da endlos drüber reden.
Ich glaube, es ist wichtig, dass es gesagt wird in einem Podcast. Ich lasse jetzt mal alle Ebenen, die sich davon aufziehen lassen, so weg. Aber ich glaube, so an dem Punkt sollte man dann auch so schweigen. Weil das haben wir noch, also wir müssen auch so, nee.
Ja, wir steuern jetzt ja auf das große Schweigen zu.
Genau.
Erstmal, genau. Wir wissen nicht, wie es danach weitergeht. Ich will einfach nur mal Danke sagen, Flo. Ich hatte irgendwie diese bisschen so eine Idee, ich will mehr über so Sachen reden mit jemandem im Podcast. Hab dich gefragt, hast du Bock? Du hast gesagt, ja. Und jetzt haben wir es gemacht. Und es hat jedes Mal so viel Spaß gemacht.
Ja.
Und ich fand das schön, ja.
Ja, ich fand das auch sehr schön. Man hat sehr, das war ein sehr spaßiger Prozess immer. Und ich hoffe, dass ein paar Menschen da auch irgendwie was draus ziehen konnten. Wenn im schlimmsten Fall sind zwei glücklich, nämlich wir. Und im besten Fall zwei plus
x.
Eine niedrige Zahl.
Zwei plus x. Übrigens, wenn ihr euch zu den x zählt sozusagen und sagt, hey, nee, ihr könnt jetzt hier nicht aufhören. Vielleicht kann man uns bei Popular Demand zum Weitermachen zwingen. Man wird sehen.
Ja.
Ich hätte noch ein Abschlusszitat für uns.
Bitte.
Das hätte ich fast schon mal als Zitat für die Folge mitgebracht. Und dann, also da bin ich wirklich dran gescheitert inhaltlich, weil ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich finde es ganz toll.
Okay.
Und ich glaube, es ist das Beste jetzt als Abschlusszitat für uns. Es ist von jemandem, den wir sehr oft schon genannt und zitiert und referenziert haben, nämlich von Niklas Luhmann. Und er sagt, jedes Reden wiederholt das Schweigen.
Tschüss.
Ciao.